Danke für die Vorstellung und herzlich willkommen auch von mir. In den nächsten 45 Minuten schauen wir uns ein bisschen was R an. Ist ein bisschen was schwierig, eine Einführung zu machen zu R, wenn man vorher noch nicht damit gearbeitet hat. Das ist so ein bisschen was, als wenn man Mediziner fragen würde, erklären wir mal, wie eine Darmspiegelung funktioniert. Das würden wir danach auch nicht unbedingt machen. Oder einen Informatiker zu fragen, wie geht denn das mit der Programmierung? Zeig mir mal kurz, wie das geht. Das wird ein bisschen schwierig werden. Aber was hier geht, ist so ein bisschen was, so den Einstieg ein bisschen was zu ebnen, damit man sich später halt selbst damit einarbeiten kann, dass man da weiß, okay, das ist so das Grundprinzip dabei, das kann ich machen, da finde ich mehr Informationen. Das sind so Sachen, darauf sollte ich vielleicht achten und das könnte so ein typischer Arbeitsprozess sein. Persönlich, ich komme von SPSS als Hintergrund, habe das während meines Studiums gelernt, falls das jemand kennt, gerade in der Psychologie. Und ich habe irgendwie 3 oder 4 Versuche gebraucht, um mich mit ihr anzufreunden. Das war ein bisschen was so wie Herr der Ringe lesen. So erster Versuch, nee, zweiter Versuch auch nicht. Und dann irgendwann gesagt, okay, jetzt gib ihm. Und so ab der zweiten Hälfte des zweiten Bandes wurde es dann gut. Ist ein bisschen was so ähnlich wie hier. Zunächst mal so die Frage, warum überhaupt R? Wieso nimmt man nicht irgendwas anderes, wenn man so guckt? Also ich bin noch so ein bisschen was bei Evaluationsberatung in der Medieninformatik unterwegs. Und wenn man da so guckt, womit kommen die Leute an? Tatsächlich relativ häufig auch mit Excel oder halt mit SPSS. Und da ist ein bisschen was die Frage, wieso nimmt man das nicht? Wieso sollte man sich jetzt zum Beispiel eher antun? Wenn man sich mal so anguckt, das war jetzt mal eine Tabelle, die von einem Studi kam, so zum Thema Auswertung. Könnten Sie da mal kurz was zu sagen? Ja, man kann sowas auch mit Excel machen. Das geht, wenn man sowas auswerten will. Teufel steckt dann im Detail. Also zum Beispiel, wenn man das so sich anguckt, da ist relativ viel vermischt, da sind irgendwelche Daten drin, dann wurden hier irgendwelche Sachen berechnet, die sind dann irgendwie in denselben Spalten drin. Hier ist so eine Nettigkeit, da war irgendwie ein Leerzeichen zu viel und wups, wurde die Zeit halt nicht als Zeit erkannt, sondern irgendwie als Text. Excel meckert da auch nicht weiter, sondern macht einfach, was man vielleicht nicht unbedingt sieht. Und diverse andere Sachen, die es einem relativ schwierig machen, dann damit umzugehen. Oder auch so Klassiker wie Excel sagt dann, okay, das ist aber jetzt, du lässt da irgendwas aus, wo man dann so denkt, ja, wenn ich einen Mittelwert berechne, möchte ich die ID nicht unbedingt drin haben, das hat schon so seinen Sinn. Irgendwie kämpft man da stellenweise mit der Software selbst, das sollte nicht unbedingt sein. Wenn man sich SPSS anguckt, das ist so das häufig in der Psychologie verwendete, wo man sagen kann, naja, ein bisschen was besser ist es schon, man hat zumindest so eine schöne, saubere Trennung von den Daten und den Variablen, hier grottig definiert, aber egal. Und das könnte man mit Excel vielleicht auch noch irgendwie hinkriegen. Aber es hat halt so seine Schwächen im Prinzip. Also wenn man sich das Ganze anguckt, man hat so Menüs für Einsteiger super, man klickt sich einfach durch, guckt nach, umkodieren in dieselben Variablen, umkodieren in anderen Variablen. Man kann seinen Datensatz schön auswerten auf diese Weise, aber das wirkt dann irgendwie zu einer richtigen Klickorgie. Also wenn man sich da irgendwie die ganze Zeit durchgeklickt hat und dann hier klickt und da was macht und so weiter. Und wo es dann auf der Strecke bleibt, ist, wenn man dann tolle Auswertungen gemacht hat, aber nicht mehr genau weiß, was man gemacht hat. Zwar kann man auch mit SPSS sich solche Sachen halt speichern, aber praktisch gesehen, viele Leute, die damit hantieren, klicken sich halt irgendwie durch, berechnen was, kommen recht schnell zu Ergebnissen, aber die Nachvollziehbarkeit bleibt halt auf der Strecke. Wie gesagt, auch SPSS hat so einen Syntax-Editor. Man kann auch sagen, anstatt das zu berechnen, gib mir das als Syntax aus, wo ich die Sachen dann markieren kann und ausführen kann. Dann macht er mir hier in dem Fall nochmal eine Korrelation. Aber dass jemand wirklich so einen Script-Editor benutzt, daran wirklich schreibt und daran wirklich seine Auswertung macht, ist dann eher selten. Also in der Hinsicht, wieso R statt die anderen Sachen? Naja, zum einen, wir haben auch in R eine klare Trennung von den Daten und den Analysen. Was wir wirklich machen können, ist, wir können die Daten nehmen, irgendwo ablegen und wir fassen die Originaldaten letztendlich nicht mehr an. Wir lesen die ein, verarbeiten die, aber die bleiben halt so, wie sie sind. In Excel kann schon mal passieren, dass man aus Versehen mal draufdrückt und pups, hat man einen Wert geändert. In SPSS auch recht nett. Es ist Script-fokussiert, das heißt, sie schreiben letztendlich so kleine Befehle rein. Es gibt zwar auch grafische Benutzeroberflächen für R, wo man sagen kann, ich habe wieder sowas wie SPSS, wo ich klicken kann, aber letztendlich sind sie halt hier wirklich viel an Befehle schreiben. Und für Informatiker ist das so super, das kennt man irgendwie. Für Psychologen, das ist dann manchmal so ein bisschen was schwieriger. So kurzes Stimmungsbild, wer hier ist aus der Informatik? So ganz grob. Wer hier ist eher aus der Psychologie? Okay, doch so vereinzelte Enklaven, prima. Also da ist es halt so eine Sache, für Informatiker liegt es vielleicht näher, Psychologen vielleicht nicht unbedingt. Schön dabei, wenn das Ganze als Skripte funktioniert, es ist nachvollziehbar, Sie können jemand anders ein Skript zeigen, gucken das durch und merken dann halt, was wollte die Person machen, verglichen mit einem SPSS-Ergebnis, wo Sie dann überlegen, was hat die Person denn da gemacht, wie hat sie es gemacht. Und Sie können auch Sachen wiederverwenden, wenn Sie einmal so ein Skript geschrieben haben, was Ihnen zum Beispiel bei einem Fragebogen die Items, also die richtigen Items umdreht und dann irgendwie Mittelwert berechnet und so weiter, das schreiben Sie einmal, dann achten Sie darauf, dass die Variablen gleich kodiert sind, wieder beim nächsten Mal und lassen das einfach drüber laufen und gut ist. Also so Faulheit siegt, das geht auch hier, das macht halt auch Spaß. Dann hat es einen super Vorteil, gerade gegenüber SPSS. Es gibt einen Grund, wieso ich das mit Dollarzeichen geschrieben habe. Er ist kostenlos, das kann man sich so runterladen und gut ist. Also da haben sie nicht irgendwie das Problem, dass sie im Studium irgendwas kennengelernt haben, was sie halt später nie wieder verwenden können, außer sie zahlen jährlich irgendwelche Gebühren oder stolpern irgendwie im Internet über eine Fassung. Und das Schöne ist auch, es ist eine super aktive Community, wenn es um irgendwelche statistischen Verfahren geht. Das ist nicht nur Psychologie oder sonstige Bereiche, da gibt es Maschinenlernen, da gibt es diverse andere Sachen dafür. Letztendlich, irgendjemand wird ein Package dafür geschrieben haben. Wenn es so um Data Science geht, letztendlich, es gibt Python, es gibt R, so als Sachen, die halt relativ häufig da verwendet werden. Und das macht R relativ attraktiv. Und wenn man sich dann so anguckt, was man da für niedliche Abbildungen zaubern kann, jetzt jenseits von irgendwelchen statistischen Tests, und das war nur mal ganz kurz geguckt, das ist halt schon ziemlich niedlich. Und gerade wenn man halt sich jetzt solche Sachen ansieht, da haben sie halt einmal die entsprechenden Befehle geschrieben, verwenden die immer wieder und nehmen nur einfach andere Daten, die sie oben reinwerfen. Also da gibt es schon schöne Sachen. Oder sowas wie Shiny, das ist ein nettes kleines eine Möglichkeit, dass sie Sachen online stellen können. Da machen sie im Prinzip eine Webseite, da können Leute mit ihren Daten rumspielen, können dann hier Sachen auswählen. Die Sachen werden dann visualisiert. Dann gibt es eher Markdown als Beispiel. Da können sie einfach sagen, okay, meine Auswertung möchte ich jetzt als PDF, als Word-Datei, als Webseite oder so haben. Das sind alles Sachen, die würden Sie bei SPSS und Kuni finden. Kurzer Disclaimer, wie gesagt, ich mache das, weil ich die Software gut finde und weil ich mich ein bisschen was ärgere, dass ich in meinem Psychologiestudium mit SPSS angefangen habe und mir das beigebracht wurde. Ich habe da jetzt keine irgendwelchen Interessen sonst viel dran. Also das ist wirklich so, weil ich denke, das ist eine super Software, wo es wirklich Spaß macht, weil die Community aktiv ist und weil die wirklich coole Sachen machen. Das geht hin mit so Sachen, dass man sich damit zum Beispiel animierte Grafiken ausgeben kann. Eine Kollegin hat das gemacht für ihre Arbeit, die hat halt so Pegelverläufe animiert, brauchte die für eine Studie und hat die halt mit R gemacht, mit ggAnimate, hat die einfach als Grafikdateien ausgegeben und dann halt daraus, also die einzelnen Bilder zusammengefügt zu einem Film. Da gibt es echt lustige Sachen bei. Wie gesagt, kann man einfach so runterladen, hätte ich vielleicht was größer drauf schreiben sollen, r-project.org, geht man auf die Webseite drauf, geht zu Download. Und kann dann halt sagen, okay, für welches Betriebssystem will ich es denn haben? Linux, macOS, Windows. Einfach runterladen, installieren. Und dann kommt halt sowas. Und das ist so der erste Punkt, wo man so denkt, so, okay, wo sind denn jetzt hier meine Buttons? Und wie geht denn das? Und wo klicke ich denn jetzt hier drauf? Das ist so der Punkt, wo es dann ein bisschen was schwierig wird, wo man so denkt, so, wie mache ich denn das jetzt? Wenn man so denkt, so, hiermit kriege ich vielleicht irgendwelche Diagramme? Nö. Letztendlich ist es eine relativ harte Einstiegshürde, wenn man einfach so blind reinläuft. Deswegen die Idee hier, da so ein paar Sachen zu zeigen, dass wenn man sich das installiert, man so ein paar nette Quellen hat, mit denen man sich dann auch nachher auseinandersetzen kann, die einen ein bisschen was durchführen und hier halt vor allen Dingen so ein bisschen was einen Einstieg zeigen dabei. Deswegen, also wenn man so Glück hat, weiß man dann irgendwann, okay, ich muss hier irgendwie Code markieren, muss den halt ausführen, auf Windows mit Command Enter, auf Windows mit Control R und auf Mac mit Command Enter. Aber es macht es einem halt nicht wirklich leicht. Deswegen so die erste Empfehlung, installieren Sie R, dann vergessen Sie es und dann installieren Sie R Studio, das benutzt R und das gibt Ihnen eine schönere Oberfläche. Immer noch eine, wo Sie mit Skripten arbeiten, aber wo Sie einen Vorteil haben, dass damit die Arbeit halt wesentlich einfacher geht. Haben Sie immer noch alle Vorteile und dann haben Sie halt plötzlich sowas. Das ist immer noch, wo man sich denkt, so okay, wo klicke ich denn jetzt hier? Aber es ist halt wunderschön aufgeteilt. Sie haben hier eine Reihe von Bereichen drin, die Sie brauchen. Also wenn Sie dann zum Beispiel die Skripte schreiben, die schreiben Sie dann halt hier. Hier haben Sie so einen Überblick, was gerade im Speicher ist. Wenn Sie irgendwelche Variablen erzeugt haben, irgendwelche Daten eingelesen haben, sehen Sie hier. Hier ist die Konsole, die Ihnen immer so Updates gibt, was ist denn gerade gelaufen. Und hier zum Beispiel werden dann halt Plots angezeigt, also grafische Ausgaben. Oder Sie können Ihr Dateisystem sehen und so weiter. Hier sind die Hilfefunktionen drin, hier sind Packages, kommen wir gleich zu. Und diverse andere Sachen. Also wie gesagt, so als erster Tipp, wenn Sie R installieren, das brauchen Sie, weil RStudio benutzt das Ganze, aber dann halt wie gesagt RStudio installieren und damit arbeiten. Kommen wir auch gleich in der Demo noch zu, das ist jetzt erstmal so ein paar Punkte zu Anfang. Sieht dann wie gesagt zum Beispiel so aus, hier ist das Skript drin, wo eine Reihe von Befehlen drin stehen, die man jetzt hier nicht wirklich lesen kann, aber die sehen Sie gleich noch größer, wo zum Beispiel hier Sachen eingelesen werden und umbenannt werden und so weiter. Hier haben Sie zum Beispiel jetzt die Dateien, wo Sie Sachen sehen können. Hier haben Sie so eine kleine Gliederung und so weiter. Wie gesagt, das so als erster wichtiger Punkt, machen Sie sich das Leben einfacher mit. Dann, was so wirklich sehr gute Einsteigerliteratur ist. Wenn Sie mal im Internet gucken, Sie finden relativ viele Treffer zu R. Was ich wirklich sehr, sehr, sehr empfehlen kann, ist das Buch Air for Data Science von Wickham und Golemund. Das finden Sie kostenlos online. Das ist okay, auch das Nette dabei, die Community ist sehr aktiv. Da haben Sie das Ganze online, können es einfach so runterladen, wenn Sie es dann lieber irgendwie gespeichert haben wollen. Und das ist ein sehr, sehr schön geschriebenes Buch, weil es einen auch wirklich sehr gut an R heranführt. Also zum Beispiel beginnt er direkt am Anfang mit Datenvisualisierung. Das heißt, Sie sehen direkt, was passiert. Sie kriegen direkt Rückmeldung. Sie geben irgendwelche Befehle ein und verglichen mit irgendwelchen statistischen Verfahren, wo Sie dann nur hoffen können, hoffentlich hat das Richtige gemacht, sehen Sie dann halt direkt, was da rauskommt. Das heißt, da haben Sie dann direkt so eine schöne Übersicht und irgendwelche Grafiken, wo Sie dann sehen können, hat es das gemacht, was es machen sollte. Er hat auch einen wunderschönen Workflow, den er zugrunde legt. Also mit den ersten Schritten, so klar, Sie müssen die Daten erstmal importieren. Und dann ist halt so der eine Hauptpunkt, Sie müssen die Daten irgendwie bereinigen. Auf der ersten Folie war ja ein Link zu einem Fragebogen. Der QR-Code hat in jedem Fall funktioniert. Es kann sein, dass der Bitly-Link zu irgendwelchen anderen Sachen geführt hat. Das tut mir dann leid. Das ist so dieser Punkt, Sie müssen erstmal bereinigen, weil Sie haben Leute drin, die haben abgebrochen, da fehlen Werte und so weiter. Das heißt, das ist dann der Schritt hier. Dann werden die Daten transformiert. Zum Beispiel, Sie fassen Items zu Skalen zusammen. Sie haben irgendwie 5 Items, die das gleiche messen, bilden Mittelwert daraus zum Beispiel. Dann visualisieren Sie die Sachen, dann werfen Sie statistische Modelle drüber, machen Tests und laufen halt hier durch, bis Sie das Gefühl haben, okay, ich weiß jetzt, was in meinen Daten steckt. Und dann können Sie sich überlegen, wie Sie das kommunizieren. Also es ist ein sehr durchdachtes Vorgehen und gerade Wickham ist halt auch sehr, sehr, sehr aktiv in der R-Community und hat da sehr schöne Sachen mitgemacht. Wie gesagt, sehr ans Herz legen, kann man sich wirklich hinsetzen, kann das Buch durchgehen, kann die Sachen alle nachmachen, man sieht dann, was müsste rauskommen, kann halt vergleichen, wie man die eigenen Sachen dann macht. Das hilft allerdings jetzt den Psychos nicht unbedingt und deswegen sehr ans Herz gelegt, diese Einführung, R für Psychos. Das sind dann halt genau die Sachen, die man so als Psychologe braucht. Und die man vielleicht auch braucht, wenn man in der Medieninformatik Evaluationen macht und der Betreuer vielleicht irgendjemanden kennt, der Psychologie studiert hat. Das ist halt sehr schön gemacht. Da haben Sie zum Beispiel T-Tests drin und den ganzen Kram, Korrelationen, wie geht das Ganze, was brauchen Sie dafür und so weiter. Ist auch kostenlos verfügbar, kann man sich auch so runterladen. Das ist halt, wie gesagt, das Schöne dabei. Den Minuszeichen wirklich eintippen, das ist keine Silbentrennung, sondern der gehört dazu. Dann gibt es eine schöne Webseite, SDHDA. Die haben auch so eine nette Übersicht hier oben drin, wo es dann zum Beispiel darum geht, Visualisierung, wie geht das, Analysen, da sind die statistischen Tests drin und so weiter. Die haben sehr, sehr schöne Beispiele, gerade eben was die Visualisierung betrifft, wo Sie sich die Grafiken einfach mal angucken können. Und wenn Sie dann sagen, okay, sowas brauche ich auch, gucken Sie sich den Code an, übertragen den auf Ihre Arbeit und gut ist. Also auch sehr zu empfehlen, wenn man sich da ein bisschen einlesen will. Gibt es noch ein paar weitere Sachen. Air Studio selbst, also die Leute, die diese schönere Oberfläche rausbringen, die machen das Ganze auch kommerziell, aber die haben auch sehr viele kostenlose Sachen da. Unter anderem so nette Cheat Sheets, wo halt so auf 2 Seiten draufsteht, wie man die wichtigsten Sachen aus einem bestimmten Bereich macht. Wenn es so um statistisches Hintergrundwissen geht, von Field, Discovering Statistics Using R, bisschen was den Eindruck, er hat Discovering Statistics Using SPSS genommen, hat Suchen und Ersetzen gemacht, aber es ist ein schönes Buch. Und es gibt halt auch diverse Blog-Einträge, die sich mit solchen Sachen beschäftigen. Aber wie gesagt, letztendlich sind das halt so die Einsteigerliteratur, die ich empfehlen würde. Folien gibt es übrigens am Ende, wenn Sie die haben wollen. Die sind dann gegen Ende dann hoffentlich online. Und generell noch, wenn Sie irgendwas suchen, da die Community so aktiv ist, meistens, wenn Sie Google anwerfen, R und dann halt zum Beispiel hier T-Test eingeben, finden Sie meistens irgendwelche Webseiten, die Ihnen sagen, wie Sie das Ganze machen. Ist halt der Unterschied zu sowas wie SPSS, wo man einfach draufklickt, irgendwie analysieren, Korrelation, wählen die Sachen aus, schieben die rein. Hier müssen Sie halt Befehle schreiben, aber da gibt es halt Anleitungen, wie sowas funktioniert. So, das könnte ich sagen, das war's, weil so zu dem Zeitpunkt haben Sie jetzt eigentlich so einen guten Start bekommen, so als Überblick, was man mit R machen kann und was so die ersten Sachen sind. Weil, wie gesagt, es kann halt nur so eine kurze Einführung geben im Sinne von, das ist R, das kann man damit machen. Und was sollte man sich so am Anfang angucken dabei in guter Literatur? Das wäre so das, wenn ich zurückdenke, was mir den Einstieg da sehr erleichtert hätte. Also im Prinzip könnten Sie jetzt losgehen, R installieren, sich die Literatur angucken, die Sachen mal nachspielen und sich so Stück für Stück ranarbeiten. Kann man machen. Ich würde noch ein paar Sachen nachtragen. Also in der Hinsicht kommt noch ein bisschen was. Das sind so die Sachen, wo man am Anfang relativ gerne reinläuft. Also ich habe es jetzt, wie gesagt, so 3-4 Mal probiert, mich mit R auseinanderzusetzen. Und es gab halt immer wieder so Sachen, wo ich dann dachte, so, ne? Und es ist schön, wenn man die Schlaglöcher kennt, wenn man es selbst probieren will. Erster Punkt ist Packages. Das ist halt das Schöne dabei, sehr aktive Community. Es gibt Leute, die entwickeln Packages, das sind zusätzliche Funktionen, die er erweitern, was da einem dann die Arbeit wesentlich erleichtert, mehr Funktionen gibt, wird da irgendwelche Arbeitsschritte wesentlich vereinfacht. Und das ist was sich auf jeden Fall lohnt, sich damit mal auseinanderzusetzen. Einfach, weil man da sehr viele Sachen auf dem Silbertablett serviert bekommt und einfach auch Funktionen hat, wo man denkt, so wow, das macht dann wirklich Spaß. Generell die Empfehlung, wenn Sie Packages installieren, da steht auch in dem Einsteigerbuch von Gotolo ein paar Sachen drin, von Wickham, legen Sie sich irgendwo eine Liste an, wo Sie die Packages alle mal aufgeschrieben haben, die Sie installiert haben, weil da können relativ viele zusammenkommen. Also irgendwann haben Sie dann relativ viele Sachen gefunden und dann fragen Sie sich, ich hatte doch mal was, wo ist denn das? Würde ich empfehlen, machen Sie eine kleine Skriptdatei, schreiben Sie die Sachen rein. Packages selbst, einfach ein Befehl install.packages, dann geben Sie den Namen ein, in Anführungsstrichen, und dann wird das halt runtergeladen, automatisch installiert. Also die R-Installation guckt nach, wo ist das verfügbar, lädt es runter, installiert das Ganze. Die werden auch stellenweise aktualisiert, deswegen lohnt es sich gelegentlich mal einen Update-Packages-Befehl auszuführen. Der guckt dann einfach nach, ist eine neue Version da, zieht die Sachen runter und gut ist. Und wenn Sie es verfügbar machen wollen, das ist so ein bisschen was der Punkt bei R, da müssen Sie dran denken, die Basisfunktion von R können Sie immer verwenden. Also Sie können zum Beispiel einfach damit rechnen, Sachen addieren und so weiter. Sie können sich relativ einfache Grafikausgaben geben, wie zum Beispiel ein Boxplot oder ein Scatterplot. Das bringt alles R von Haus aus mit. Aber sobald Sie irgendwie so ein Package verwenden wollen, müssen Sie es halt vorher immer verfügbar machen. Macht Sinn, wenn man sich überlegt, wie sowas funktioniert. Unterschiedliche Disziplinen verwenden das Programm. Die wollen alle unterschiedliche Sachen haben. Es macht wenig Sinn, so die Grundfunktion super auszudehnen, dass unheimlich viele Sachen drin sind, wenn man sagen kann, okay, die Leute, die halt bestimmte Sachen haben wollen, die laden sich dann einfach vorher die Packages. Kann man auch automatisieren. Nur so ein Befehl muss halt drin sein. Wenn Sie dann irgendeinen Befehl verwenden, der in der Grundfunktion nicht drin ist, weil die halt über ein Package kamen, dann sagt er, nee, kenne ich nicht. Und dann müssen Sie halt gucken, haben Sie das Teil geladen. So ein sehr schönes Package, was ich auch sehr empfehlen kann, was auch in dem Wikim-Buch sehr herausgestellt ist, weil es unter anderem auf dem Wikim ist, ist das Tidyverse-Package. Vom Hintergrund her, er ist ziemlich evolutionär gewachsen. Das ist jetzt nicht unbedingt immer alles so konsistent und da hat sich halt jemand gedacht, machen wir doch die Sachen doch mal wirklich sauber, also so Tidyverse, und bereinigen wir die Sachen ein bisschen was. Und dann gibt es halt Packages für diesen Workflow, den wir gerade eben hatten. Importieren, bereinigen, transformieren, visualisieren, modellieren und dann irgendwann kommunizieren. Das sind halt so Standard-Packages, die lohnen sich, so, dass man sie installiert. Da gibt es auch, wie gesagt, das Tidyverse-Package, da sind die ganzen Sachen im Prinzip drin. Dann so zum Thema Statistik. Ich weiß nicht, wie Ihre Vorkenntnisse dazu sind, aber so eine der Sache dabei, bei SPSS haben Sie manchmal das Problem, Sie haben sich irgendwie durchgeklickt, haben irgendwas Falsches geklickt und sieht von der Auswertung her gut aus, macht aber keinen Sinn. Das kriegen Sie mit R auch hin, da gilt letztendlich auch Garbage in, Garbage out. Also wenn Sie da irgendwie Befehle irgendwie falsch eintippen, den Programmierern wird das bekannt sein, da reicht schon ein kleiner Bindestrich, der fehlt und plötzlich kommt was komplett anderes raus oder gar nichts mehr. Das haben Sie hier auch. Deswegen kann ich immer nur sehr empfehlen, gehen Sie kleinschrittig vor, überprüfen Sie Ihre Ergebnisse. R ist in der Hinsicht sehr interaktiv. Sie machen was mit dem Datensatz, verändern den, gucken rein, machen dann den nächsten Schritt, automatisieren die Sache dann und dann haben Sie Ihre Ergebnisse. Aber ich würde nicht irgendwie blind Sachen eintippen, ausführen in der Hoffnung, dass das Ganze alles so funktioniert. Da kann man sich wunderschön selbst das Bein wegschießen. Immer so auf Plausibilität achten. Hat man irgendwelche Annahmen nicht beachtet, so diese netten Sachen, so wie Voraussetzungen für statistische Tests und so. Und das ist halt auch das Nette dabei, Sie können die abstrusesten Ergebnisse haben, wenn Sie halbwegs intelligent sind, finden Sie Erklärungen dafür, dann macht es mehr Sinn, einmal nachzugucken dabei. Also da gab es jetzt genug Fälle, wo dann irgendjemand einen Wert berechnen wollte, eigentlich wollte er den Mittelwert haben irgendwie von einer Person, hat aber aus Versehen irgendwie den Mittelwert von einer ganzen Variable genommen, dann war der Mittelwert halt immer gleich, das kann schon mal vorkommen, aber jetzt nicht so ungefähr bei 30 Leuten, da ist dann irgendwas merkwürdig. Das sind halt so Sachen, wo man sich durch einen kleinen Tippfehler relativ gut, halt das Bein wegschießen kann. Deswegen auch so dieser Punkt, zeigen Sie die Sachen auch anderen. Das ist halt das Schöne bei R. Sie können die Skripte nehmen, die Datendatei, sie jemand anderem geben und der kann sich dann halt wirklich durchlesen, was da genau passieren soll mit den Daten. Das macht die Sache sehr nachvollziehbar. Das würden Sie bei anderen Sachen nicht unbedingt hinkriegen. Bei Excel würden Sie es nicht sehen, weil Sie die Funktionen meistens nicht angezeigt bekommen. Und bei SPSS würden Sie wahrscheinlich nicht unbedingt nochmal gucken, wie ist denn die Syntax bei dem Teil, was ist denn da jetzt konkret gerechnet worden. Dann macht es Sinn, sich wirklich so dieses Auswertungsmodell oder eine Variation davon, sich damit anzufreunden und sowas konsequent zu verfolgen. Auch wenn man Das kenne ich halt auch von mir. Man hat irgendwas erhoben, möchte dann wissen, was ist rausgekommen. Haben die Hypothesen gepasst? Haben sie nicht gepasst? Dann macht es halt wirklich Sinn, wirklich sehr strukturiert vorzugehen. Und das zeigt sich unter anderem halt auch in der Arbeitsweise dann dabei. Und das beginnt bei einer einfachen Verzeichnisstruktur, wenn man irgendwas erhoben hat. Das klingt jetzt sehr trivial, aber wenn man sich anguckt, wie die Sachen da manchmal liegen, dass man dann irgendwie alles in einem Verzeichnis hat, dann irgendwelche Datendateien, irgendwelche Skripte, gerade bei SPSS kommt das immer wieder gerne vor. Dann gibt es halt irgendwie die finale Version und die absolut finale Version und die absolut finale Version nach dem Betreuer, dass man sich da halt genau nach einem Schema überlegt. Und da würde ich persönlich sowas hier empfehlen. Geben Sie dem ganzen Kind erstmal einen Namen, wenn Sie da irgendeine Studie gemacht haben. Dann haben Sie ein Skript oder mehrere Skripte, eventuell dann mit Datum, aber dass Sie auch wissen, okay, das ist jetzt eigentlich die Hauptdatei hierfür. Da stehen die Befehle drin. Wie gesagt, sehen wir gleich praktisch. Dann haben Sie einen Ordner für die Originaldateien, wenn Sie dann irgendwie auch in Fragebogensoftware die Sachen exportiert haben und die fassen Sie dann noch nie wieder an. Die werden eingelesen, aber da wird nichts irgendwie dran editiert. Nichts ist schlimmer, wenn Sie eine Datei haben und nicht wissen, habe ich damit schon irgendwas gemacht, habe ich da irgendwelche Fälle rausgeworfen. Das ist halt auch das Schöne bei R, wenn Sie danach ein Skript geschrieben haben, dann wird immer wieder die Originaldatei, auch wenn die aktualisiert worden ist, reingeschmissen und dann laufen die Sachen alle ganz normal durch. Das heißt, da können Sie zum Beispiel, wenn neue Fälle erhoben worden sind, einfach den Dateinamen ändern auf die neue Datei und dann läuft das Ganze. Dann eine, wenn Sie die Datendatei zum Beispiel bereinigt haben und dann gesagt haben, naja, jetzt habe ich sie bereinigt, so ist die, ich möchte die Sachen nächstes Mal nicht nochmal machen, dann speichere ich die. Da würde ich halt, wie gesagt, ein eigenes Verzeichnis für nehmen. Und dann halt ein Verzeichnis für die Ausgabe von Grafiken. Das ist auch was, wo R wirklich sehr schön damit hantiert. Da können Sie zum Beispiel mit einem einfachen Befehl sagen, den Plot, den ich gerade eben gesehen habe, speichern wir den zum Beispiel als PNG-Datei oder als PDF-Datei. Und Sie können dem auch bestimmte Themes mitgeben, also bestimmte Formatierungen. Da müssen Sie nicht irgendwie wie in SPSS die ganze Zeit rumklicken oder wie in Excel irgendwie den Plot da irgendwie formatieren. Das machen Sie alles mit Befehlen. Und wenn Sie das einmal so haben, wie Sie es haben wollen, dann kopieren Sie das einfach wieder rein und gut ist. Wie gesagt, das so als Verzeichnisstruktur. Was R auch anbietet, beziehungsweise RStudio, ist, dass Sie Projekte anlegen können. Dann haben Sie praktisch so eine kleine Umgebung dafür. Dann ist alles letztendlich in diesem Projekt drin. Kann sich lohnen. Persönlich bin ich eher ein Fan davon, einfach weil ich die Flexibilität mag. Aber RStudio hat halt hier auch eine ganze Reihe von hilfreichen Funktionen dabei. Wie gesagt, gleiches gilt auch für die Struktur vom Skript. Das sehen Sie gleich, wenn wir RStudio aufmachen. Da kann man zum Beispiel sagen, okay, ich möchte am Anfang erstmal so ein paar Hintergrundinformationen haben. Das würde ich in jedem Fall empfehlen, so dass Sie reinschreiben, was sind denn das überhaupt für Daten, wo kommen die überhaupt her? Wo man sagen könnte, das weiß ich immer noch später. Das ist die Frage, ob wirklich, wenn dann irgendwie so ein paar Monate ins Land gezogen sind und dann irgendwie die Frage kommt, wo war das nochmal? Dann die Möglichkeit, ein kleines Inhaltsverzeichnis zu machen. Was sind so die Hauptabschnitte von dem Skript? Und das ist halt auch eins der schönen Sachen bei RStudio, wenn Sie die Sachen entsprechend formatieren, das ist mit so einem Hashtag-Dings da, also mit so einem Gatter, und dann am Ende nochmal mindestens, ich glaube, 5 Minuse, dann tauchen die Sachen sowohl hier auch als auch hier auf, als praktisch Outline. Das heißt, alles, was Sie so gekennzeichnet haben, ist praktisch eine Zwischenüberschrift, so ähnlich wie bei Word, wenn Sie die Gliederungsansicht haben. Das macht die Navigation in dem Teil recht einfach. Da klicken Sie kurz drauf, wupps, sind an der entsprechenden Stelle und können dann halt direkt dahin springen. Weil ansonsten, wenn Sie da einmal angefangen haben, ich hatte vor kurzem Retest-Daten, erster Zeitpunkt, zweiter Zeitpunkt, grottig kodiert. Da hätten wir vielleicht etwas mehr Aufwand reinstecken sollen vorher. Und bis die Daten wirklich alles zusammengepasst haben, das waren dann 200 Zeilen. Und wenn man dann irgendwie durchscrollen will, das dauert eine Weile, dann macht sowas irgendwie mehr Spaß. Jo, dann noch so ein Punkt, ein bisschen was den Workflow beachten. Sie können sich die Sachen, wie gesagt, sehr schön vereinfachen. Wenn Sie zum Beispiel einen Lime-Survey-Fragebogen haben, also so ein Umfragetool, und da halt immer wieder bestimmte Fragebögen drin haben, dann kodieren Sie die Sachen einmal sauber, exportieren die mit Lime Survey. Also man kann bei Lime Survey dann zum Beispiel die Sachen als Frage speichern. Dann können Sie sie im nächsten Fragebogen importieren, dann stimmen die ganzen Variablennamen und da können Sie die Sachen einfach so weiterverwenden. Oder da haben wir halt ein bisschen was geschlampt bei dem letzten Umfrage, was die Retests betrifft, wie man die Leute kodiert. Wenn Sie das halt eindeutig machen, können Sie nachher einfach Skripte wiederverwenden. Und auch gerade was den Output betrifft, wie gesagt, Sie können mit R Markdown Webseiten, Word-Dokumente, PDFs und so weiter einfach generieren, die Sachen entsprechender dokumentieren. Sie können die Sachen mit Copy und Paste rausnehmen. Sie können die Grafiken exportieren, speichern und so weiter. Also hier trifft das wirklich sehr schön zu. Wenn man da ein bisschen was vorher Überlegungen reinsteckt, macht man sich die Arbeit sehr einfach. Letztendlich, wenn Sie sich damit auseinandersetzen, wird so ein bisschen was iterativ laufen, dass die Sachen ausprobieren, feststellen, das hätte ich besser machen sollen. dann werden sie halt im Laufe der Zeit besser. So, jetzt wo wir zum Beispiel kommen, kurz so ein paar Wörter zur Syntax, wenn man sich eher anguckt. Erstmal, das werden Sie in der Skriptdatei sehen, die stelle ich nachher auch online, dass Sie was zum Spielen haben. Deswegen auch der Fragebogen, dass ein paar Daten da sind. Ich habe relativ viel darin kommentiert, dass Sie einfach mal sich die Sachen durchlesen können, ausprobieren können, die Befehle und die Sachen halt in Ruhe nachvollziehen können. Also relativ viele Kommentare, die stehen immer hier nach, die sind dann halt grün dargestellt und die werden halt nicht ausgeführt. Das ist eine einfache Zuweisung letztendlich, haben Sie halt eine Funktion, da wird einfach einem Objekt was zugewiesen, hier wird xy zugewiesen oder hier zum Beispiel x wird auf 5 gesetzt. Das geht auch mit komplexeren Sachen, hier zum Beispiel, da wird praktisch eine Dataframe, eine Tabelle draus, weil hier Excel eingelesen wird und hier liegt dann halt die Datei. Das heißt, hier wird die Datei eingelesen, wird halt hier unter dem Variablennamen OrgData gespeichert. Da können Sie nachher darauf zugreifen und können dann halt die Inhalte von dieser Excel-Datei zum Beispiel einlesen. Oder Sie können zum Beispiel sich ein Label generieren, wo Sie sagen, das war die Frage, die gestellt wurde und die weisen Sie einfach hier zu und wenn Sie das hier ausführen, dann kriegen Sie halt das hier. Sehen wir aber gleich nochmal als Beispiel. Für die Psychologen vielleicht ein bisschen zu weit, für die Informatiker kennen wir, ja. Ist halt schwieriger bei einer bimodalen Verteilung der Zuschauer. Sie haben Funktionen drin, die einfach auszuführen. Hier zum Beispiel Names WorkData. Das hier ist letztendlich auch wieder ein DataFrame, also eine Tabelle mit Variablen und Fällen. Und hier würden Sie dann zum Beispiel die Variablennamen damit kriegen. Hiermit würden Sie zum Beispiel den Mittelwert von dem Alter kriegen, was eine Variable ist in dieser Tabelle. Und hier könnten Sie zum Beispiel das Ähnliche sagen. Also hier haben Sie den Mittelwert von so einer Variable und sagen dann aber, hey, wenn Werte fehlen, dann ignoriere die einfach. Sehen wir gleich nochmal als Beispiel. Jo, das war jetzt so eine relativ kurze Überblick, so was R betrifft. Da ich Sie jetzt wahrscheinlich platt gemacht habe, kommt jetzt der Teil, wo man wieder gucken kann, wo was ausgeführt wird. Deswegen schauen wir einfach mal. Und wir haben es ja interaktiv gemacht. Das heißt, es gab hier einen netten Fragebogen gerade eben. Den auch gerade mal schauen, wenn das jetzt klappt. Das ist immer das Problem an Live-Demo. Auch ein paar Leute ausgefüllt haben. Yay. Okay, also hier zum Beispiel einfach ein Fragebogen-Tool, Lime-Survey in dem Fall, Online-Befragung gemacht. Wir exportieren die Antworten, wollen die als CSV-Datei haben, also so als Textdatei. Und nehmen die Sachen hier raus, sagen gerne exportieren. Das Teil wird abgelegt. So, und dann nehmen wir hier unseren Ordner. So, das ist jetzt hier zum Beispiel die Verzeichnisstruktur. Hier landen die Daten drin, hier werden die Daten exportiert, hier sind die Abbildungen drin, hier ist die Skriptdatei. Und jetzt in dem Fall nehmen wir zum Beispiel diese Datei, schmeißen die hier rein, ersetzen die tatsächlich mal. Die brauchen wir gerade nicht so. Jetzt haben wir die Datei reingesetzt, kurz exportiert und das ist halt, wie gesagt, so ein typischer Export von einem Fragebogenergebnis. Wenn man hier reinguckt, die Sachen sind per Kommata getrennt, da wird ein Mensch nicht wirklich was viel mit anfangen. Aber für er passt das dann, wenn man ihm halt sagt, wie die einzelnen Sachen, was die einzelnen Sachen bedeuten. Okay, nehmen wir mal R Studio. Das haben wir hier. So, das ist das Skript, was Sie nachher auch mit sich nachher rumspielen können. Ich kann mal ganz kurz gucken, ob ich das was größer machen kann. Jo. So. Also wie gesagt, das ist was zum Spielen, weil das ist, wenn Sie sich damit beschäftigen, macht es Sinn, dass Sie sich da selbst in Ruhe dran setzen. Erster Punkt ist halt, wie gesagt, dass man die Sachen importiert. Und wie gesagt, Sie haben hier halt so ein kleines Inhaltsverzeichnis, wo man halt springen kann. So, das ist jetzt hier der Befehl, um die Sachen einzulesen. Hier wird dann halt im Verzeichnis geguckt, im Datenverzeichnis, die Ergebnisse. Das müsste eigentlich die Datei sein, hoffen wir mal. Und dann halt bei Mac Command R. Okay, wurde ausgeführt. Hier im Environment sehen Sie, was hat er gerade zur Verfügung. Und da haben Sie jetzt hier OrgData als Beispiel und das hat er gerade eingelesen. Können Sie auch immer reingucken, das würde ich eh empfehlen. Wie gesagt, kleinschrittig arbeiten, jeden Schritt überprüfen, gucken, was Sie wirklich drin haben. Hier sind jetzt letztendlich die Sachen alle importiert. So, der erste Schritt ist drin, das Teil ist da. Wenn es jetzt zum Beispiel eine SPSS-Datei wäre, da gibt es ein Package namens Haven. Wenn Sie das laden, also dann müssen Sie halt sagen, Library Haven, das ausführen. Dann können Sie halt die Sachen von der SPSS-Datei, also hier eine Save-Datei zum Beispiel, einladen. Oder wenn Sie Excel nehmen, da gibt es ein ReadXL-Package für. Da müssen Sie halt das auskommentieren, einmal ausführen und dann können Sie halt hier zum Beispiel eine Excel-Datei einlesen. Oder was zum Beispiel auch geht, machen wir das mal kurz, hat ihr Netz, ja? Sie können zum Beispiel einfach auch Sachen irgendwie von einem Webserver einlesen. POC. Dann haben Sie jetzt hier Sachen drin, die auf irgendeinem Server, wo auch immer der war, vom Personality Project von R irgendwo rumlagen. Also das ist halt eins der netten Sachen, gerade wenn Sie jetzt irgendwie eine Online-Erhebung machen oder so und die Daten direkt importieren wollen. Ich habe es recht kleinschrittig kommentiert, deswegen ist hier da relativ viel drin. Das ist das, was wir gerade eben hatten. So nach dem Motto, gib mir mal die Namen aus der Variablen, die in diesem Teil drin sind. Dann haben Sie halt hier eine Liste von allen Variablen, die er hat, wo Sie mal durchgucken können, ist da alles drin, macht das Ganze Sinn. Sie können sich auch die Struktur ausgeben. Ich gehe jetzt hier nicht auf irgendwelche Variablentypen und so weiter ein, aber letztendlich, um mal zu gucken, wie wurden die Sachen importiert, das geht auch. Dann sehen Sie dann halt hier solche Sachen zum Beispiel, dass hier zum Beispiel Attractive als Integer importiert wurde, als Beispiel. Oder andere Sachen hier zum Beispiel als Character, also als Buchstaben. Das würde hier an der Stelle zu weit führen, macht stellenweise Sinn, steht auch ein bisschen was in dem Skript selbst drin. Kann auch sagen, fass mir die Daten mal grob zusammen, einfach mal um zu gucken, was ist denn da drin. Und da können Sie jetzt hier gucken, was hat er ausgegeben. Hier zum Beispiel so Minimum, kleinster Wert, erstes Quartil, Median, Mittelwert und so weiter von den ganzen Variablen. Geht da einmal komplett durch. Und wie gesagt, man kann sich die Sachen noch anzeigen. Was ich dann bei der Auswertung dringend empfehlen würde, ist, wenn Sie sowas machen, legen Sie immer eine Kopie davon an. Importieren Sie die Daten einmal, gucken, ob Sie die Originaldaten importiert haben und dann arbeiten Sie mit einer Kopie davon weiter. Für den Fall, dass Sie bei dem Formatieren der Daten irgendeinen Fehler machen, kommen Sie immer wieder auf die Originaldaten zurück, ohne die neu einlesen zu müssen. Und Sie können immer wieder vergleichen, wenn sich die Sachen anzeigen, ob da nicht vielleicht irgendwas aus Versehen rausgefallen ist. Also hier zum Beispiel Workdata Wert, der Inhalt praktisch von den Originaldata zugeordnet. Dann haben Sie hier das Ganze zweimal drin und mit den Workdata arbeiten wir jetzt weiter. Dann hier ein kleines Label, das kann man nachher für die Abbildung gut gebrauchen und auch sowas hier braucht man gleich für die Abbildung. Kommt gleich zu. Wie gesagt, die Sachen sind in dem Skript kommentiert. Ich kann sie jetzt nicht alle hier bringen. Das ist zum Beispiel jetzt ein Befehl, der benennt die Variablen um. Zum Beispiel wurde der von Lime Survey, wurde eine Variable hier von einem Technikaffinitätsfragebogen so ausgegeben als Variablennamen. Stellen Sie sich das vor wie bei einer Spalte, als der Name, der oben drüber steht. Das ist ein bisschen was aufwendig zu tippen. Deswegen benennen wir die Sachen einfach hier mal um, machen die nachher ein bisschen was einfacher. Und das Schöne ist, wenn Sie die immer gleich umbenennen, dann können Sie nachher zum Beispiel ein Skript nehmen, was immer genau auf diese Bezeichnung hier verwendet. Dann können Sie einfach Skripte wiederverwenden, also Befehlsteile. Jetzt können Sie auch hier wieder reingucken. Es ist immer noch die gleiche Anzahl, aber wenn man jetzt hier oben guckt, hat er halt die Sachen umbenannt. Jetzt steht hier zum Beispiel ATI 05 und so weiter. Also das ist halt dieser Punkt mit dem kleinschrittigen Vorgehen. Dann sind hier noch jede Menge andere Sachen drin, die man nicht unbedingt braucht, irgendwelche Zeiten und so weiter. Und das hier ist zum Beispiel was, das kommt aus dem Tidyverse Package, das ist hier auch schon geladen. Ansonsten müssen Sie es halt einmal verfügbar machen. Und dann haben Sie halt hier, wähle aus. Aus den Arbeitsdaten und hier steht überall Minus davor, das heißt letztendlich schmeißt die Sachen raus. Und wenn man das jetzt ausführt, sieht man dann hier Workdata, weiterhin 15 Beobachtungen, also 15 Einträge drin, 15 Fälle. Aber es sind weniger Variablen, da sind jetzt ein paar Spalten rausgeworfen und zwar genau die hier, die man halt an der Stelle nicht braucht, weil die irgendwie alle leer sind oder sonst irgendwas. Dann kann man sagen, naja, wir wollen halt eigentlich auch nur die Leute, die tatsächlich den Fragebogen beendet haben. Und das ist halt hier bei Lime Survey so, es gibt Last Page, da wird gesagt, was war denn die letzte Seite, die die Person abgeschlossen oder abgeschickt hat. Und da das alles auf einer Seite war, haben alle die, wo Last Page 1 ist, den Fragebogen komplett abgeschickt. Also kann man jetzt sagen, Workdata, filtere die Workdata und zwar nimm die, wo Last Page gleich 1 ist. Informatiker werden das kennen, vielleicht auch ein paar Mal selbst reingelaufen sein. Für die anderen vergleiche hier in dem Teil nicht ein Gleichheitszeichen, sondern dann weisen Sie es zu, sondern immer zwei Gleichheitszeichen. Ich vermute mal, jeder Informatiker ist dann ein paar Mal reingelaufen zu Beginn, muss man halt sich dran gewöhnen. Wenn man jetzt reinguckt, jetzt haben wir von den Originaldaten nur noch 7 Beobachtungen übrig von den 51 Variablen. Und jetzt kann man sagen, ich habe ein paar Dummy-Daten reingehauen, einfach, dass wir was zum Spielen haben. Jetzt möchten wir filtern, dass nur noch die drin sind, die auch tatsächlich hier ausgefüllt wurden. Und wenn wir jetzt hoffen, dass die Zeit stimmt, gucken wir mal ganz kurz rein, macht das Sinn? Wann hat das Ganze hier begonnen? Die ersten Personen hier, Heute waren 9. haben wir 17:51 hat die erste Person das gemacht. Gut, dann nehmen wir die. Das heißt, nehmen wir die heute, die den heutigen Tag ausgefüllt haben, nach 17:30 hier als Beispiel. So, wenn wir jetzt schauen, sind die ersten Sachen rausgeflogen und wir haben jetzt nur noch die Leute drin, die auch tatsächlich hier ausgefüllt haben und nicht meine Dummy-Daten von gestern. Wie gesagt, kann man sich immer wieder anzeigen, entweder mit so einem View-Befehl oder man klickt einfach hier in Environment drauf und gut ist. Jetzt so Klassiker dabei bei der Auswertung. Es gibt so ein paar Sachen, die sind zum Beispiel nominal oder ordinal skaliert. Die muss man extra als solche definieren. Zum Beispiel sowas wie Geschlecht, da haben sie männlich oder weiblich, da gibt es auch keine Ordnung drin. Entsprechend gibt es dann halt hier einen Befehl, der genau sowas macht, der halt sagt, also letztendlich er sagt, alles, was mit M kodiert ist, ist eine Kategorie, alles, was mit F kodiert ist, ist eine andere. Und die M steht für männlich und F steht für weiblich an der Stelle. Hock. Das sieht man jetzt nicht wirklich was viel. Sie haben sowas Ähnliches zum Beispiel hier mal als Beispiel, wenn es um Schulnoten geht. Also wenn Sie jetzt hier zum Beispiel gucken, angenommen, das hier wären jetzt eine Reihe von Noten, die man hier einliest. Also jetzt hier sind diese hier verfügbar. Da können Sie einen Mittelwert bilden, das kennen Sie aus der Schule. Und dann wissen Sie halt, okay, wenn das hier die Noten gewesen sind, wäre das hier der Mittelwert. Also hier der Befehl, Mittelwert von den Statistiknoten hier, ist halt hier 3,18. Wenn Sie jetzt aber sagen, naja, das Ganze ist ordinal skaliert, das ist geordnet, ist die Frage, ob Sie Statistik-Skalenniveaus gerade verfügbar haben. Letztendlich, dass Sie sagen können, die 1 ist besser als die 2, aber der Abstand zwischen der 1 und der 2 ist nicht unbedingt der gleiche Abstand wie der Abstand zwischen einer 4 und einer 5 als Beispiel. Von den Werten her liegen die alle ein auseinander, beide. Nur, sagen wir so, der Unterschied zwischen einem ausreichenden und einem mangelhaften scheidet dann halt gelegentlich schon mal über ein Jahr, wo man dann sagen kann, das ist dann doch was anderes. Wenn man die jetzt entsprechend als ordinal skaliert definiert hat und jetzt sagt, zeig mir das Ganze an, dann zeigt er Ihnen hier die Noten an und sagt Ihnen dann halt auch, okay, es gibt halt hier, kurz gucken. Es gibt halt hier 6 unterschiedliche Level dabei, von sehr gut und so weiter bis ungenügend. Und wenn Sie jetzt sagen, gib mir den Mittelwert aus, dann sagt er, nee, mache ich nicht. Das ist eins der schönen Sachen bei dem Programm. Auch wenn man sich stellenweise darüber ärgert, wenn der den Eindruck hat, das, was Sie machen, macht keinen Sinn, dann sagt er auch, nee, das geht nicht. Das merken Sie unter anderem, wenn zum Beispiel Werte fehlen. Wenn Sie das mit SPSS machen, es fehlen Werte, sagen Sie ihm, gib mir einen Mittelwert, dann gibt er Ihnen den Mittelwert. Wenn Sie das mit R machen und da ist wirklich was als fehlend, also hier als not available definiert, dann sagt er, kann ich nicht machen. Weil wie soll er Ihnen sagen, was der Mittelwert ist, wenn er nicht weiß, wie ein bestimmter Wert ist? Das kann dann alles sein. Oder zumindest relativ viel in einem bestimmten Bereich. Deswegen, wenn Sie sowas haben, bricht halt R relativ schnell ab. Und zwar aus gutem Grund meistens. Da sollte man sich wirklich überlegen, ob man sich darüber hinwegsetzt. Hier in dem Fall sagt er, ich kann dir keinen Mittelwert geben, weil was du mir gesagt hast, ist, dass 1 besser ist als 2 und dass die 2 besser ist als die 3. Aber ich weiß nicht, ob die Abstände zwischen den Sachen alle gleich sind, deswegen kann ich ja keinen Mittelwert berechnen. Macht statistisch gesehen Sinn. Wenn man jetzt sagt, nee, ich will das trotzdem haben, muss man eben halt sagen, behandle das Ganze hier als eine Zahl und gib mir dann den Mittelwert aus. Und jetzt haben Sie hier so eine geschachtelte Funktion drin. Also nimm die Statistiknoten, behandle die als Zahl und gib mir dann den Mittelwert aus. Und dann macht er das auch. Also letztendlich, Sie können mit R sehr viel machen. Es ist nicht unbedingt die dümmste Software. Es gibt Ihnen klare Hinweise, irgendwas stimmt hier nicht. Und wenn Sie sich darüber hinwegsetzen, sollten Sie halt wissen, ob es tatsächlich Sinn macht. Jetzt hier zum Beispiel, wir wollen eine Skala berechnen. Einer der Fragebogen, den Sie ausgefüllt haben, wenn Sie ihn hier gemacht haben, hat nach Ihrer Technikaffinität gefragt. Es waren ein paar Items umgedreht, die werden jetzt hier umkodiert. Das heißt, aus der 1 als Antwort wird eine 6, weil eine starke Zustimmung letztendlich eine starke Ablehnung zum dahinterliegenden Konzept bedeutet. Das ist dann hier, es wird umgedreht, also hier Workdata. Mutate, also verändere die Workdata. Nimm ATI03i für invertiert, ist 7 minus den Wert von ATI03. Letztendlich, wenn das von 1 bis 6 geht und Sie nehmen 7 minus den Wert, dann haben Sie einfach das komplett einmal umgedreht. So als Beispiel, hat er jetzt auch gemacht. Und dann können Sie halt so Sachen machen, die man aus der Psychologie kennt. Wir gucken mal so nach Cronbachs Alpha, messen die alle das Gleiche. Ach so, vielleicht sollten wir ihm erstmal die Sachen als Skala geben. Also hier zum Beispiel hat sich beschwert, er hat das Objekt nicht gefunden, weil ich eine Zeile übersprungen habe hier. Die muss man ihm hier erstmal sagen, dann nimmt er die Items. Und da kann man jetzt hier zum Beispiel sagen, berechne das Ganze mal. Und dann sagt er halt, okay, geht nicht, weil, wenn man sich hier die Sachen anguckt, wir haben 4 Beobachtungen drin, das ist was wenig, um da Cronbachs Alpha zu berechnen. Muss ich sagen, hat er nicht ganz unrecht. Wir können aber trotzdem den Wert berechnen. hier noch ein paar andere Sachen. Und jetzt gehen wir mal so in Richtung Abbildungen rein. Das ist was, was er von Haus aus mitbringt. Das sind so diese relativ einfach formatierten Abbildungen. Oder halt so Sachen wie ein Boxplot, wenn man sich hier die Zeit anguckt, wie lange haben die Leute dafür gebraucht. Oder halt ein Histogramm. Das ist jetzt hier ggplot, das ist ein Package, was man installiert und das kann halt ein paar Sachen mehr. Das sieht hier immer noch relativ einfach aus und bei 4 Datenpunkten kann man auch nicht wirklich was sehen. Okay. Oder hier ein Boxplot. Man kann die Sachen dann aber sehr schön formatieren. Also man kann all diese Sachen, die man normalerweise mit Anklicken machen würde, halt ihm wirklich einmal angeben und dann sind die Sachen halt schön formatiert. Also jetzt hier zum Beispiel, das klingt jetzt, sieht das vielleicht ein bisschen was kompliziert aus, steht im Prinzip, wie er mit den einzelnen Sachen umgehen kann. Er soll halt hier einen Plot machen mit den Workdata, da sind die ganzen Informationen drin, mach ein Histogramm, benutze die Dauer in Sekunden, mach den Rahmen hier schwarz, füll das Ganze mit weiß aus, gibt dem Ganzen eine Titelzahl für die Umfrage und so weiter. So sieht es letztendlich dann aus, wenn Sie ein bisschen was mit R schreiben. Da kann man sagen, das sieht extrem kompliziert aus, das geht mit SPSS oder Excel irgendwie einfacher, da sehe ich die Sachen, klicke drauf, tippe den Text ein. Ja, das Schöne ist, wenn Sie das Teil einmal geschrieben haben und sich zum Beispiel die Daten geändert haben, dann lesen Sie einfach nur neuen ein, lassen das Skript drüber laufen und da gibt er Ihnen die Sachen aus, genau so, wie Sie sie haben wollen. Und wenn Sie hier die Sachen einmal formatiert haben, und das ist jetzt hier sehr viele Informationen, was hier die Größen und sonstigen Sachen betrifft, können Sie die Sachen, die Sie hier einmal festgelegt haben, wie das formatiert sein soll, einmal abspeichern. Hier als MyTheme als Beispiel, das ist einfach nur eine Variable. Und da können Sie die halt im nächsten Diagramm einfach sagen und verwende übrigens MyTheme und da kriegen Sie das Gleiche raus. Das heißt, Sie können da einfach Sachen wiederverwenden. Und das Schöne, wie gesagt, ist, Sie können hiermit zum Beispiel das letzte Diagramm einfach speichern, hier als Beispiel. Der nimmt letztendlich die Dateiendung, hier PNG, und weiß dann halt, okay, Sie wollen eine Grafik haben oder auch mit bestimmten Eigenschaften, was Größe betrifft, sonstige Sachen oder halt zum Beispiel eine PDF-Datei. Und das heißt, Sie kriegen halt immer die gleich formatierten Grafiken raus. Also hier zum Beispiel, da machen die Werte Sinn, kriegen Sie halt sowas hier raus, einfach als Grafikdatei, die können Sie dann einfach zum Beispiel in Word oder sonst irgendwo reinziehen, womit Sie auch immer schreiben und die sieht halt immer gleich aus. Und wie gesagt, gucken Sie sich das Skript einfach mal an. Was man halt wissen muss, Sie können die Achsenbeschriftung hier zum Beispiel ändern und auch den Achsenbereich, wenn Sie den zu kurz setzen, sagt er halt, ich nehme mir Sachen raus, weil ich die in dem Bereich nicht darstellen kann. Also immer gucken, ob alle Werte drin sind. Wenn Sie sagen zum Beispiel, er soll hier zum Beispiel die Anzahl, glaube ich, auf maximal ein halb setzen. Die Anzahl, wenn Sie von Leuten reden, ist immer mindestens 1. Das heißt, er kann überhaupt nichts darstellen, weil einfach die Y-Achse zu kurz ist. Das nur so als nebenbei. Wie gesagt, hier als Diagramm in Prozentzahlen als Beispiel. Oder Sie können sagen, hier von Workdata, gib mir das Alter an. Dann haben Sie hier die Altersangaben, die eingegeben wurden. Beschreib mir die. Dann haben Sie halt hier die Anzahl der Fälle, den Mittelwert, die Standardabweichung und so weiter. Gib mir den Mittelwert aus, nur gib mir nur die Standardabweichung aus. Wie gesagt, es sind so ein paar Beispiele drin, wo Sie schon mal gucken können. Und hier ist so ein Beispiel, wenn Sie hier zum Beispiel fehlende Werte drin haben, also hier einfach mal mit NA für Not Available, dann sagt er halt auch, nee, ich kann hier keinen Mittelwert ausgeben, weil da ist ein fehlender Wert drin, ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Da müssen Sie ihm halt explizit sagen, fehlende Werte, Not Available, RM, Remove, gleich true, also wahr, dann gibt er Ihnen halt trotzdem dann den Mittelwert raus, weil er dann sagt, okay, dann hat er die Erlaubnis, die Sachen zu ignorieren. Wie gesagt, gibt zig schöne Sachen, die man machen kann, Tortendiagramme so als Beispiel, die Leute, die den Fragebogen ausgefüllt haben, waren anscheinend alle männlich, okay, und diverse andere Sachen dabei. Oder halt hier ein T-Test, den wir jetzt eigentlich nicht rechnen können, weil wenn keine Frauen drin sind, ist der Vergleich ein bisschen schwierig. Und diverse andere Sachen. Oder zum Beispiel die Technikaffinität, können wir uns nochmal ganz kurz zum Schluss ansehen, da sind wir auch eigentlich durch. Das ist ein Fragebogen, misst, wie die Leute zur Technik stehen. Hier eher zugeneigt zur Technik, hier abgeneigt. Und die 4 Leute, die ausgefüllt haben, die alle männlich waren, haben eine relativ hohe Technikaffinität in der Hinsicht, wo man sagen kann, na gut, wer ist hier darüber überrascht bei einem Metanook? Also in der Hinsicht Okay. Von der Zeit her sind wir jetzt auch schon durch. Wie gesagt, ich kann hier nur eine ganz kurze Einführung dazu geben, dass Sie es mal gesehen haben, dass Sie ein paar gute Quellen haben. Die Folien, wo die Quellenangaben draufstehen, von unter anderem dem Buch von Wickham und von ein paar anderen Sachen, finden Sie irgendwann heute im Laufe des Tages unter dem Link oder halt gehen auf die Webseite drauf. Da kommen die Folien hin. Falls Sie sonst irgendwelche Fragen haben, sagen Sie einfach Bescheid. Ich hoffe, das hat so ein bisschen was gezeigt, was er kann. Wie gesagt, in 45 Minuten kann ich da maximal einen ganz kurzen Eindruck geben. Wenn Sie sonst irgendwelche Fragen haben, schicken Sie mir einfach eine E-Mail. Gerade so was er betrifft, wenn da irgendwelche Fragen sind, ist ein bisschen was ein Hobby, sich damit ein bisschen was auseinanderzusetzen, weil ich es halt eine wirklich schöne Software finde, gerade weil man sie nachher langfristig zur Verfügung hat und weil man echt coole Sachen machen kann. Und das ist, ich hatte bei SPSS noch nie das Gefühl, dass es irgendwie Spaß macht. Und bei er hatte ich es. Wirklich so diesen Moment, wo man so denkt, so, ja, es ist zwar irgendwie 2 Uhr, aber ich kriege das irgendwie noch raus. Das hatte ich halt bei er, das hatte ich nie bei SPSS und deswegen denke ich so, das ist wirklich was, was man sich angucken sollte. Nur die Anfangshürde ist halt recht hart. Also das ist halt was, wo ich auch sagen muss, wie gesagt, 3 bis 4 Versuche gebraucht, aber es lohnt sich, wenn man da einmal drin ist. Man flucht stellenweise, wie beim Programmieren, ist auch sehr ähnlich, aber es lohnt sich halt wirklich. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Kommen. Ich hoffe, es war halbwegs was für Sie dabei. Geben Sie gerne Feedback. Ich glaube, hinten liegen Zettel. Da freuen sich die Organisatoren und auch ich mich selbst. Und wie gesagt, wenn noch Fragen sind, sagen Sie einfach Bescheid.